Münster Moments, der Podcast. Aus Münster, mit Münster, für Münster.
Und auf einmal hieß das, ja, das kommt jetzt als Single und das und auf einmal versuchen wir das in die Charts zu kriegen, dann wird ein Video gedreht und dann waren wir eben bei Viva und bei MTV mehrfach und bei Top of the Pops und so eine Sache. Diese große Mär vom, man ist dann, wer weiß wie, inspiriert, wenn man mit Drogen vollgepumpt auf die Bühne geht, das ist großer Quatsch.
Das 9-Euro-Ticket, kannst du da nicht auch einen Song machen?
This is the 9-Euro-Ticket-Song, it isn't very long.
Heute zu Gast bei Dr. Ringding. Der Musiker heißt eigentlich Richard Alexander Jung und stürmte zusammen mit den H-Blocks im Jahr 2000 die Charts. Mit einer Rock-Reggae-Version von Johnny Cashs Klassiker Ring of Fire.
Du hast ja schon auch eine sehr besondere Stimme. Wie viel muss man rauchen, um so eine Stimme zu bekommen?
Also erstmal Crack morgens anfangen. Ich rauche gar nicht.
Du rauchst gar nicht? Nee, überhaupt nicht. Hast du wirklich so eine...
Ja, das ist...
Krass.
Gut, ne? Nee, ich rauche nicht. Ich trinke Alkohol, aber das kommt nicht davon. Seit über 30 Jahren bin ich in Ska- und Reggae-Bands unterwegs. Da wird die ganze Zeit überall gepafft und gekifft und so. Und,
aber man verbindet ja schon Reggae direkt mit Kiffen, ne?
Nein, ich habe auch noch nie gekifft. Und ich habe ja selbst auf einer Probe, wenn dann irgendwie da die Tüte rumging oder sowas, ich habe immer...
Dann ist es doch vielleicht nur ein Klischee.
Da ist es, wenn ich irgendwo hinkomme und dann sage ich mal, ja, wir haben hier gleich auch noch was für euch. Hier. So, ihr Kumpel kommt gleich mit so einem Beutelchen. Ich sage, ja, kann er selber irgendwie.
Willst du gar nicht?
Nee, ich habe da nichts. Natürlich nicht. Ne? Ich rauche ja noch nicht mal. Wozu soll ich dann irgendwie so.
Also hast du auch noch gar nicht probiert, also magst du es auch nicht?
Ich habe in der Tat zweimal daran gezogen, aber da ich eh nicht vernünftig inhalieren kann und so, hat das bei mir auch gar nichts bewirkt. Das war irgendwie nur, krieg ich ein taubes Gefühl an der Zunge und dass das irgendwie lustig wäre oder so, war ich nicht im Entferntesten irgendwie von berührt oder so, gar nicht.
Ja, macht dich doch sympathisch, ne?
Also, ja, weiß ich nicht, gibt ja auch Leute, die gibt ja auch sympathische
Kiffer.
Ach, ist doch
besser, als wenn sich jemand dauernd zu... kifft, sag ich mal. Und,
für den ja nicht.
Nee, für den nicht, aber ich finde es sympathisch.
Ja, das ist ja gut. Guck mal, was mache ich denn noch nicht?
Aber Alkohol trinkst du schon,
ja.
Wenn du losgehst auf deine Gigs.
Wenn ich immer guckst in mein kleines Schränkchen.
Ja, das habe ich schon entdeckt, deswegen habe ich die Frage gestellt.
Ja doch, nee, ich trinke gerne Alkohol, ja. Jetzt auch nicht, muss auch nicht und nicht jeden Tag.
Aber gerne Whisky oder was ist das?
Alles. Am wenigsten gern Tequila, sag
Fall,
ich mal.
Aber da habe ich zum Beispiel, ne? Hartes Zeug.
Ja, auch. Weinkeller ist ja nicht oben, ne? Ich bin jetzt auch, es ist wirklich mehr dann Genusstrinker. Also ist jetzt nicht so, ich brauche jetzt am Abend meine Flasche Jack Daniels. Irgendwie, sonst funktioniere ich nicht mehr. Oder sonst
also
kann
kannst
ich nicht
du auch nüchtern so. Losgehen.
Mach ich auch. Und ich habe auch so Sachen, ja, also das sowieso, diese große Mär vom, man ist dann, wer weiß wie, inspiriert, wenn man mit Drogen vollgepumpt auf die Bühne geht, das ist großer Quatsch. Und ich habe in meiner ganzen Karriere in der Tat mal, weiß nicht, 4 oder 5 Konzerte betrunken gemacht. Und das war hinterher so unangenehm für mich, so unbefriedigend zu sagen, das ist nicht gut. Du bist da nicht Herr deiner Sinne und wenn du wirklich nüchtern bist. Und eine andere Sache ist, wenn du wirklich, sagen wir mal, ganz aufgeregt bist und einfach so, um runterzukommen.
Ja, aber dann reicht doch auch ein Schnaps wahrscheinlich,
da reicht
oder?
Vorm Konzert dann ein Glas Rum oder ein Glas Whisky so, ein kleines, ja. Und dann, um dich ein bisschen zu beruhigen, aber so dieses schon angesoffen auf die Bühne gehen oder sowas, das macht man in anderen Berufsschichten ja auch nicht. Du gehst ja nicht irgendwie...
Also wird Musikern immer so unterstellt, finde ich, ne?
Wenn du bei Edeka an einer Kasse arbeitest, da gehst du ja auch nicht besoffen. Du gehst ja auch nicht besoffen hin oder...
Nee, aber das ist halt einfach das Klischee von Musikern, ja, das irgendwie. Auch dieses Kiffen, ne?
Ja,
von Reggae-Musikern und Zuhörern.
Ist ja klar, wenn du
in einer Nachtbar,
im Nightclub oder was weiß ich, irgendwie arbeitest, das ist natürlich, da ist eine Bar, da ist Alkohol im Spiel, das gehört auch dazu.
Ja.
Wichtig ist das auch für Künstler, wenn die dann eben emotional viel gegeben haben, aufgedreht sind nach dem Konzert, um dann wieder runterzukommen, dann wird eben auch Alkohol getrunken. So, also das ist schon nachvollziehbar. Und die Gefahr ist natürlich ganz groß, dass du dann auch wirklich in Alkoholismus abrutscht, ne? Wenn das viel ist und du dann eben... Mit dieser Menge an Emotionen, mit der du aus so einem Konzert dann oft gehst oder mit dieser Aufgedrehtheit einfach, da erstmal runterkommen musst. Und da hilft Alkohol
da
natürlich.
Da könnte man ja auch meditieren, oder nicht?
Ja, kann man auch, aber da muss man ja erstmal zur Ruhe kommen, denke ich mal. Ne? So.
Das Das stimmt.
Gibt ja auch viele, die das machen. Gibt ja genug Künstler, die abstinent leben und ansonsten sich sehr bewusst ernähren und solche Sachen gerade eben machen, wie du sagst, ne, dass sie meditieren und so.
Aber meinst du nicht, dass deine Zuhörer zumindest bei Reggae schon überwiegend so ein bisschen bekifft sind, wenn die zuhören?
Dass die mal gerne kiffen, glaube ich schon, sicher. Dass die bekifft sind beim Konzert, will ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass der Großteil...
Aber schon mehr als bei Rock- und Pop-Konzerten wahrscheinlich.
Ich nehme es an. Das wäre so das Klischee. Ich kann es aber auch nicht falsifizieren.
Kannst auch nicht bestätigen.
So, weil ich bin ja nicht dabei.
Wie sieht denn so ein typischer Alltag bei Dr. Ringding aus? Busfahren tust du auch gerne, oder? Also ich habe den 90-Minuten-Ticket-Song gehört von dir. Deswegen habe ich gedacht, der Dr. Ringding fährt gerne Bus.
Ja, lustig. Und dann die Ringlinie. Dafür habe ich auch Werbung gemacht. Genau mein Ding. Die Ringlinie, ne, versteht
nein,
man?
Fährst du wirklich gerne hier Bus? Oder nee, wie ist das dazu gekommen, dass du den Song gemacht hast?
Nein, die Werbeagentur kannte mich und für die hatte ich ja schon mal was gemacht. Und dann ging es eben darum, für die Ringlinie auch was zu machen. Dann kam die eben auf die Idee, ne, Ring, Ding und haha und so. Und das war dann auch ganz lustig und ganz gut. Mit dem Erfolg, dass ich eben auf einigen Bussen hinten drauf war, riesengroß irgendwie, 3x3 Meter. Und dann auch auf Plakaten und auf irgendwelchen Broschüren und sowas und...
Das Ticket doch bestimmt gut verkauft.
Da haben mich viele Leute natürlich in der Tat erkannt, sagen dann, ach, bist du nicht der da vom Bus, ne? So. Oder das war dann auch so bei uns im Haus, bin ich dann angesprochen worden von den Nachbarn. Ja, sagen Sie mal, der Bus, fährt der denn auch da hinten an der Dingstiege vorbei? Und so, ich hab da nur mein Gesicht in der Kamera gehalten. Ich weiß nicht. Und einmal musste ich, also ich bin gar nicht so viel mit dem Bus gefahren, weil ich hatte mir gewünscht, dass die mir dann wenigstens so ein Jahresticket schenken, so ja, frei fahren.
Hast du aber nicht gekriegt.
Habe ich nicht gekriegt.
Ach, Mensch.
Und das hätte die ja nicht mehr gekostet, aber wäre doch eigentlich ein schöner Werbeeffekt.
Ja, oder du hättest im Bus mal auftreten können oder so.
Genau.
Mal so bei der Ringlinie mal ein schönes Konzertchen.
Genau.
Wäre doch auch schön. Ja. Und jetzt fürs 9-Euro-Ticket, kannst du da nicht auch einen Song machen?
Ja, so billig bin ich ja nicht.
Wir haben gedacht, du kannst uns jetzt mal einen kreieren, spontan.
Ja, kann ich, pass auf. This is the 9-Euro-Ticket song. It isn't very long.
Das war's?
Ja.
Ach so. Geht aber noch ein bisschen mehr.
Da geht einiges mehr, aber ihr wart ja vorhin nicht beim Geldautomaten. Nee, das war aber ganz lustig. Irgendwann bin ich mal in den Bus gestiegen und dann der Busfahrer, bist du nicht? Ja, komm, ein Ticket. Wie, musst du bezahlen? Ja, jetzt komm, gib mir ein Ticket. Ja, aber du bist doch hier der... Ja, jetzt komm. Macht der dann Zerbo da im Bus und ich so, ja, ich wollte hier nur eben kurz mit dem Bus fahren. Ja, jetzt gib mir das Ticket, ich setze mich hin und halt die Klappe.
Bekannt geworden bist du ja eher durch das Cover Ring of Fire, ne, mit den H-Blocks damals.
Bei dir vielleicht,
oder?
Ja.
Bei mir vielleicht,
aber das
richtig, ja.
Nee, das war so dann natürlich auch im Mainstream-Radio, das war in den Charts mit H-Blocks. Da kennt man sich ja auch schon ewig, wir waren damals auch bei der gleichen Agentur, interessanterweise. Und sowieso der Gitarrist von den H-Blocks, der war damals bei El Boss und die Ping-Pongs, der
also warst du schon mit dem befreundet
Mischa,
damals?
Ja, oder wir kannten uns sowieso schon.
Wie ist das dann dazu gekommen, dass ihr das zusammen gemacht
habt? Wir kannten uns sowieso schon und dann war das irgendwie, dass die Ring of Fire covern sollten, war von der Musikagentur beziehungsweise von der Plattenfirma gewollt. Auch direkt für einen Soundtrack, für I Love You Baby hieß der Film. Und dann ging es aber noch darum, das irgendwie noch ein bisschen aufzumotzen. Und H-Blocks haben ja auch immer schon Rap und so mit eingebracht in die Musik, eben diese Crossover-Sache. Und dann ging es aber darum, da noch einen anderen Flair reinzubringen. Und dann, ich weiß gar nicht, wer die Idee hatte. Aber
dann haben sie an dich gedacht.
War genau, war das
also
so. Ja, dann
Dr.
können wir
Ringding
doch,
muss unseren Song aufpeppen.
Ja, haben die gemeint, genau.
Und das hast du dann auch geschafft?
Das habe ich auch geschafft, aber das ist jetzt auch schon 22 Jahre her oder sowas, ne? Oder 23.
Wie war das damals für dich, als der Song so durch die Decke gegangen ist?
Das hat mich sehr gewundert, weil das in erster Linie für mich sowas war, da laden mich Kumpels ein, komm, wir machen hier was, hast du Lust, da eine Strophe drauf zu rappen
so
oder
zu toasten? So ein bisschen Just for Fun mäßig.
Ja, für mich war das so, ich habe da überhaupt nichts von erwartet so. Und auf einmal hieß das, ja, das kommt jetzt als Single und das und auf einmal... Versuchen wir das in die Charts zu kriegen, dann wird ein Video gedreht und dann waren wir eben bei Viva und bei MTV mehrfach und bei Top of the Pops und so eine Sachen halt und ich dann immer mit dabei, weil ich ja auch da mit Interpret war. Das war für mich überraschend, war auch eine schöne Sache, auch da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Also wir waren da oft in Berlin bei den Studios eben von MTV und in Köln bei Viva. Da waren wir auch in mehreren Sendungen. Das war wirklich interessant.
Na, wurdest du richtig Promi durch den Song?
Ne, das würde ich nicht sagen. Aber es war schon lustig, weil viele Leute das gesehen und gehört haben. Und dann habe ich aber damals noch in der Kneipe auch gearbeitet, an der Theke. Und dann kamen Leute und sagten, sag mal, bist du nicht der da? Ist das deine Kneipe hier? Ich sage, nee, ich arbeite hier. Ja, wie jetzt auch Spaß? Ich sage, nee, weil ich Geld verdienen muss. Leute denken ja, wenn du auf Platz 11 bist, irgendwie in Charts, dann, und was weiß ich, Madonna ist auf Platz 1 und die hat eine Million, dann hast du irgendwie ein Zehntel davon auf Platz 11.
Ja, dann
11.
kann man sich zurücklehnen, oder?
Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ich habe da, glaube ich, insgesamt von dem Ganzen, was damals an Lizenzen ausgeschüttet wurde, weiß nicht, 4.000 oder 5.000 Mark gekriegt. Ach, insgesamt. Krass. Und ja.
Das so als Außenstehender denkt man wirklich, du hast dann irgendwie deinen One-Hit-Wonder gehabt und dann hast du ausgesorgt fürs Leben.
Schon mal neue Alufelgen bestellt, ne, für den Trabi. Genau. Nee, das war gar nicht so. Vor allem lief das auch über zwei Plattenfirmen, die halbjahresmäßig abgerechnet haben. Das heißt, nach anderthalb Jahren bekam ich das erste Mal ein bisschen Geld. Aber das Schöne ist natürlich, präsent zu sein, im Fernsehen zu sein, Kontakte knüpfen zu können, diese Welt damit zu erleben, das ist natürlich was bringt.
Das wollte ich gerade sagen, diesen Medienrummel, den du dann hattest, ne? Das ist ja dann das Besondere in der Zeit gewesen wahrscheinlich.
Aber das klingt jetzt auch Medienrummel, das klingt auch so, als würde irgendwie, keine Ahnung, Bill Kaulitz von der Leiter fallen oder sowas. Das ist ja auch nicht der Fall gewesen. Wir waren dann wohl bei der 1Live-Krone-Verleihung auch und dies und
ja,
das.
Ja, ist auch schon was.
Ja, ist was, aber da wird man da nicht hofiert. Dann sind da eben die anderen Künstler auch. Das ist dann alles ganz schön. Ich weiß noch, wie ich mit Xavier Naidoo damals im Auto unten, er hat einen geraucht und wir haben gequatscht. Und so, das waren dann schöne Sachen, dass man da Kontakte hatte, ne? So. Irgendwie Campino, mit dem ein bisschen gequatscht. Dann mit
sind denn danach noch so Kontakte geblieben? Mit denen, die du dann Zeit kennengelernt hast?
Ja, das war ganz nett. Also das war die Zeit, die echt waren damals auch in Charts gerade und so. Und dann war ich da mit meinem Bratfüßchen, bin ich da an so einen Städtisch gegangen. Da stand dann schon ein Typ und ja, was machst du? Ja, das und ja, meine Kollegen kommen gleich. Und dann war das eben die Band und so. Und dann war da gesessen und dann oder gestanden und dann ein bisschen gequatscht und so. Ja, so Sachen kommen zustande und was eigentlich viel wichtiger ist, als so diese Prominenten in Anführungsstrichen zu treffen und zu kennen, ist es, die Leute zu treffen, die Teams, die mit denen arbeiten, also die Öffentlichkeitsarbeit machen oder auch, das sind ja, die Teams sind ja immer die bleiben, die Crews, die Künstler vorne sind ja eigentlich austauschbar, ne? Dann ist nächstes Jahr wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben, dann ist jemand anders in den Charts und so. Und die Leute dahinter, die ganze Arbeit machen, Promo und so weiter, das sind die gleichen, die Betreuer. Und mit denen versteht man sich generell gut, weil das sowieso soziable Leute sind. Mhm. Und das ist eben schön. Und da trifft man sich wieder. Und dann bin ich bei einem anderen Projekt mal dabei. Und dann sieht man nach 6 Jahren wieder, ach ja, du hast auch damals hier Presse gemacht für H-Blocks. Ja, jetzt bin ich mit der. Ah ja, ja, schön. Und was macht ihr da? Und was macht denn eigentlich der Achim? Und was macht denn die Erika? Und so. Das sind die guten Sachen so.
Ihr habt ja auch mehrere Songs dann zusammen aufgenommen, ne? Und das war dann ja der Hit im Prinzip, der dann durch die Decke gegangen ist, genau. Der Ring of Fire.
Das war auch der erste.
Und wie war das für dich? Also war das dann so richtig, das, was du dir so vorgestellt hast als Künstler, einmal so rauszukommen, also dass alle einmal so auf dich gucken und …
Nee, irgendwie nicht. Also interessanterweise, ich sag mal so, wenn du mir die Frage jetzt als 18-Jährigen gestellt hättest, dann wäre die Antwort ja gewesen. Irgendwann hat sich das bei mir aber geändert. Ich mache die Musik um der Musik wegen wirklich, also weil mich das erfüllt. Und wenn es dann Erfolg hat, dann ist es schön. Aber ich bin lieber befriedigt in einem kleinen Jazzclub, wo 30 Leute sitzen und mache da Musik und das befriedigt mich, als dass ich jetzt sage, irgendwie jetzt muss ich es aber schaffen, dass ich demnächst irgendwie mir ein Bentley kaufen kann und meinen Gärtner auf der Finca in Mallorca endlich mal auszahlen kann oder sowas. Also diese Ruhmgeschichte ist für mich nicht interessant in dem Sinne.
Also zweitrangig, dass du denkst, wenn es soweit kommt, ist nett, aber brauche jetzt auch nicht.
Was ich gut finde, ich bin ja viel in der Ska-Szene unterwegs und die ist sehr gut vernetzt. Und da kennen sich die Bands untereinander auch interkontinental. Und dann bin ich irgendwie in New York mal und dann treffe ich den Bassisten von den Slackers, der da zufällig gerade im Plattenladen ist und oder man sieht sich oder dann sind die in Spanien und ich auf dem gleichen Festival. Und dann
also
wird man eingeladen von einer Band aus.
Die es ausmachen dann, ne?
Genau, und da sieht man sich immer wieder, es ist eine riesengroße Familie. Und das ist schön, vor allem wenn du schon so lange dabei bist mit Ska, das habe ich angefangen, 87, so. Also das ist jetzt ist jetzt wirklich lange her. Und die ganzen Vorbilder, die man damals hatte, die hat man mittlerweile dann auch kennengelernt und man ist befreundet und hat sogar mit denen zusammen gespielt, also wirklich zusammen in der Band dann gespielt. Das weiß ich damals, The Toasters aus New York, eine Band, die brauchten einen Posaunisten für eine Tour, da war ich dann mit dabei.
Also bist du schon ein Weltenbummler, höre ich, ne?
Wenn Corona es zulässt, ja. Also ansonsten hat mich die Musik schon sehr weit gebracht, geografisch gesehen.
Ihr macht ja auch viele Cover, ne? Also letztens habe ich den Song Creep von Radiohead, habe ich nur letztens gesehen, den hattest du ja neu hochgeladen. Richtig. Was ist denn der Reiz daran, so Cover zu machen oder den Covern deine eigene Note zu geben?
Das ist in erster Linie Freude an dem Stück selber zu haben, das zu hören und dann das vielleicht auch machen zu wollen. Ich kenne auch viele Leute, die wirklich so rein aus der Coverszene kommen und die versuchen, das so original wie möglich nachzuspielen. Was ich beeindruckend finde, wenn man das kann, aber ich finde es ein bisschen witzlos eigentlich. Weil warum soll ich mir einen anhören, der hundertprozentig so klingt wie Joe Cocker? Dann kann ich mir auch Joe Cocker anhören. So. Oder ich bin nostalgisch drauf und gucke mir eine Tribute-Show an mit, was weiß ich, Big Band, und dann sind da vier Sänger, die machen das Red Pack, dann können das gut imitieren und einer macht Sinatra und einer macht Sammy Davis Jr. und so weiter. Aber dann höre ich mir doch lieber das Original an. Und wenn dann jemand kommt und sagt, okay, ich nehme das als Grundlage und führe das dann weiter. Ich variiere quasi das Thema, wie man das im Jazz ja auch macht, bei einer Improvisation. Das finde ich dann eben reizvoll, zu sehen, wie bringt einer einen neuen Charakter rein oder beleuchtet das anders oder...
Und wonach suchst du die Sag Songs dann aus? Und das dann eher so Lieblingslieder von dir?
Ja, aber es muss oder mir gefallen. Also bei Creep, her, das passt dann. Creep zum Beispiel hatte ich gesehen, The Voice, wo diese beiden Schwestern das gesungen hatten. Das gefiel mir so gut, das gefiel mir viel besser als das Original von Radiohead. So,
dann hast du gedacht,
ich dachte, wow, tolles Lied irgendwie. Und dann habe ich mir das so oft angeguckt, dass ich das Lied richtig toll fand und das im Kopf hatte und sagte, da würde sich das so anbieten, also Creep und da wirklich so eine düstere Dub-Reggae-Version zu machen. Ich habe da schon ganz andere Versionen von gehört, die dann so Uptempo-Swing sind. So, aber das war dann alles so happy irgendwie. Was auch interessant ist, dass man so eine Diskrepanz hat zwischen Aussage und Form dann. Ich fand das aber gut, dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und dann eben I'm a Creep. Und das ist dann alles so düster. Das Video, das wir gemacht haben, das ist ja auch sehr düster. Mhm. Ja. Und das war dann der Reiz. Aber ich schreibe auch sehr, sehr viel eigene Sachen. So. Aber das,
also nicht nur Cover, sondern...
Nö, aber der Reiz ist tatsächlich da. Ne? Also auf dem Album zum Beispiel ist ein anderes Cover drauf von Joni Mitchell, Singer-Songwriterin, Both Sides Now. Und dann dachte ich, ja Moment, da gibt es auch eine deutsche Version. Und dann habe ich das angefangen, das zu singen und dann klang das so nach Schlager, dass ich dachte, na, das kann ich nicht, das bin nicht ich. Und dann ist mir eingefallen, ein guter Freund von mir, Michael von der Heide, der ist Sänger aus der Schweiz, der singt auch mehrsprachig, der singt also auf Deutsch, Französisch, Englisch, auch Schweizerdeutsch. Und den habe ich gefragt, hast du Lust irgendwie, dass wir das als Duett machen? In dem Fall, für mich psychologisch ist es dann wieder so, das ist sein Song, seine Version und ich bin als Gastsänger aus dem Reggae-Bereich, komme ich dann mit dazu. Dann war das für mich wieder vertretbar und gut und dann konnte ich eben bei sowas Schlagerhaften auch dabei
sein.
Sonst
magst du keine Schlager? Einfach nur, wenn du das, also das bist halt nicht du, also du möchtest das nicht.
Ja, genau, das bin ich. Ich mag Schlager, ich mag ältere Sachen, von den modernen Schlagern mag ich nicht so viel. Also nicht so viel, dass ich es mir zu Hause gerne alleine anhören würde, da würde ich zu anderen Sachen greifen. Aber bin zum Beispiel auch als DJ unterwegs und wenn ich dann auf einer Silberhochzeit bin und da wollen die Leute dann Schlager hören.
Kannst du nur Reggae spielen, ne?
Nee, eben mach ich da ja fast gar nicht, aber da bedienst du das ja, aber da läuft ja Rock und Pop und Disco-Sachen und so. Und dann wird eben viel Schlager gewünscht, dann lege ich das auch auf und wenn ich sehe, die Stimmung ist gut, dann habe ich da auch Spaß dran. Aber ich würde jetzt nicht zu Hause irgendwie Andrea Berg und sowas irgendwie auflegen, das habe ich nicht so viel Freude dran. Gibt aber ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Roland Kaiser, finde ich super. Den kenne ich auch persönlich. Wir hatten bei der gleichen Plattenfirma was zu tun. Dann sein Background-Sänger ist, da sind wir befreundet. Wir haben zusammen bei Santiano gesungen, bei MTV Unplugged. Da waren wir im Background-Chor, Billy King und ich. Dann hat er auch mal bei einer Aufnahme bei mir Chöre gemacht, als ich ihn gefragt habe, du, ich brauch hier mal so schmalzig, was im Hintergrund, kannst du da irgendwie? Ja, klar, komm, schiebe ich eben mit rein.
Wie ist das, wenn du dich selber im Radio hörst? Schaltest du dann ab oder?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Wenn eine Platte neu ist von mir, dann höre ich mir die Sachen selber gerne an. Dann finde ich das auch gut im Radio. Was ich überhaupt nicht mag, ist, ich komme irgendwo auf eine Party oder eine Kneipe und dann hat man mich erkannt und legt dann Musik von mir auf. Das hasse ich.
Ist wahrscheinlich nur ganz nett gemeint.
Ja, es ist total nett gemeint.
Weil man dann denkt, das ist so vielleicht respektvoll gegenüber dir.
Ja, und das ist natürlich so gemeint. Aber ich finde das furchtbar und mir ist das unangenehm. Und wenn ich in eine Kneipe gehe, dann bin ich da privat. So, ich bin da nicht diese Kunstfigur. Und dann nervt mich das total. Dann bist du nicht. Ja, komm jetzt. Weiß ich will dann mich mit Leuten
so. Du willst so einfach deine Ruhe haben und einfach privat da sein, ne?
Ich Ruhe haben nicht, aber ich will dann Leute, wenn ich dich jetzt in einer Kneipe treffen würde, fände ich das besser, wenn du nicht wüsstest, was ich mache und dass wir uns so kennenlernen und so unterhalten und erstmal auf dem persönlichen Level gucken, wie das mit den Vibes ist oder so, ne?
Dann, ja.
Aber an sich, ja, also ich schäme mich nicht für meine Musik. Ich gebe mir immer sehr viel Mühe, dass das gut ist, das Ergebnis. Und da gibt es kaum Sachen, wo ich sage, ja, das war jetzt also wirklich nicht gut. So.
Und du machst ja auch nicht nur Musik, sondern auch Radio. Du bist ja jetzt beim Münster Stream und machst ja da deine Reggae-Show im Prinzip, eine
genau.
Stunde, ne?
Ja, jeden genau. Mittwoch, 20 Uhr, Dr. Ringdings Reggae Relay. Eine ganze Stunde Reggae auf eurem Lieblingssender.
Wie ist es dazu gekommen, dass du bei Münster Stream jetzt moderierst?
Ja, der Chef, der Arthur Delay, der hat mich angesprochen, weil er mich eben kannte als Reggae-Fan und Experten und mit Radioerfahrung und fragte, weil er da gerade diesen Sender da neu gegründet hat, ob ich da Interesse hätte, was zu machen und so erstmal so Goodwill-mäßig. Und ja, mir war das alles sympathisch. Ich fand das gut. Ich wollte mich da selber auch mal ein bisschen ausprobieren und so. Und jetzt mittlerweile, letzte Woche lief die 70. Sendung schon. Also es geht jetzt auch schon weit über ein Jahr, dass ich das regelmäßig mache. Macht mir viel Spaß. Ich suche mir da mal schöne Themen raus. Ich habe dann ja auch gute Verbindungen zu Leuten, zu Künstlern auch. Und kriege von denen auch nochmal so Sachen zugeschanzt und so. Das macht mir viel Spaß. Und dann habe ich noch so ein paar, dass ich redaktionell auch so ein paar Sendungen noch mit begleite, also musikredaktionell. Es gibt so ein paar Playlists, ne? Jeden Samstag zum Beispiel 17 bis 20 Uhr gibt es dieses Dread Ahead. Das ist zwar eine Playlist, die computergeneriert ist, aber eben mit Material, das ich zur Verfügung stelle quasi dafür. Also aus meiner, wirklich meine Lieblings-Reggae-Sachen aus meiner Plattensammlung sozusagen. Und genau, im Anschluss an meine mitwöchentliche Sendung, ist das ein schönes Wort, habe ich zum ersten Mal benutzt jetzt, kommt noch eine Dub-Reggae-Playlist, 3 Stunden mit Dub-Reggae und da schlafe ich aber meistens immer ein, wenn ich das höre.
Was ist denn das Faszinierende für dich, beim Radio zu arbeiten? Also ich habe immer das Gefühl, dass Radio ja auch so ein bisschen weniger gehört wird. Also man selber macht ja auch eher so seine, oder ich zumindest, meine Spotify-Playlist an, wenn ich irgendwie im Auto unterwegs bin. Zu Hause hört man natürlich mal Radio, aber was ist für dich so das Besondere oder das Faszinierende am Radio?
Ja, also mir geht das auch ähnlich. Ich im Auto und so oder auch zu Hause habe ich dann Spotify-Playlists an. Aber irgendwann beim Radio wird es mir dann doch, ist es doch interessanter, wenn da was präsentiert wird, du kriegst eben noch ein bisschen Input, Sachen sind kommentiert. Ich höre mir auch gerne so Diskussionssachen an im Radio, wenn ich im Auto bin. Irgendwann ist mir Musik einfach zu viel, zu nervig und wenn es eine lange Fahrt ist und dann ist da ein Gast zum Beispiel, so eine Art Podcast zum Beispiel, wird, sagen wir mal, ein Reggae-Künstler aus Münster interviewt in so einem Podcast, guckt mal, was er zu sagen hat und dann erzählt er das. Das höre ich mir ganz gerne an zum Beispiel. So, aber das kann auch sein, dass das irgendwie eine Künstlerin ist, die irgendwie mit keine Ahnung, Spachtelmasse und Sonnenblumenkern irgendwie da was kreiert und eben darüber erzählt, wie sie dieses Projekt in Libanon gestartet hat oder was weiß ich, so eine Geschichte. Das kann Radio eben leisten, ne? Das ist, das finde ich auf YouTube weniger interessant, muss ich sagen. Und gerade im Auto hat man so die nötige Entspannung, das hören zu können.
Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was genau hinter Münster Stream steckt. Das gibt es ja noch nicht ganz so lange, ist ja noch nicht ganz so bekannt.
Das ist also vor allem musikalisch gesehen, ist es schon sehr so auf Groove-Musik, also Unterhaltung, aber es ist so sehr viel R&B, Soul, Funk, sogenannte Black Music, was wir in Deutschland Black Music nennen. So, ist da eben deswegen auch Reggae und so, passt da eben auch Pop. Eben was Frisches, was Unterhaltsames und es gibt eben dazu noch jede Menge moderierter Sendungen. Es gibt diese Sonntagssendungen, es gibt Nachrichten, es gibt kleine Berichte Und eben wirklich diese Musik, also Literatursendungen gibt es dann zur Musik. Es gibt das Phonezimmer noch, das ist dann mehr so Indie-Rock-Sachen. Dann eben meine Sendung ist Reggae Relay. Das macht es dann eben nochmal ganz bunt. Und was wir eben auch haben, ist so diese Vor-Ort-Live-Berichterstattung. Aus dem Preußenstadion was. Oder man ist irgendwo
bei Veranstaltungen.
Veranstaltung, da war im Friedenspark, das Kunterbund Soundsystem macht da seinen alljährlichen Maigang und dann sind da Leute und dann sind wir auch vor Ort und interviewen und machen eine Live-Schalte und dann hört man eben auch das, was dann dort gespielt wird von den DJs, das wird dann auch über Funk dann übermittelt. Oder auch so Kunst-Events oder sowas, die dann da begleitet werden mit Moderatoren.
Ja, und bald können wir dann ja auch unseren Podcast bei euch hören. Das
ja,
ist ja auch cool.
Da freue ich mich jetzt schon drauf, vor allem auf die Folge mit
vor allem auf die
Künstler
Folge mit dir.
Da. Genau. Meine Stimme kann ich nämlich ganz gut im Radio hören, mehr als meine Musik.
Ja, habe ich ja auch gerade schon zu dir gesagt. Du hast eine sehr, sehr tolle Stimme.
Und dann ein schönes Gesicht für Radio.
Mann. Und ein ganz tolles, buntes Hemd aus Bahn.
Ja, ist richtig. Aus Mexiko.
Sehr farbenfroh.
Ja.
Passend zur Sonne, die gerade rauskommt. Dann wären wir nämlich jetzt, glaube ich, auch am Ende. Und ja, danke schön, dass wir bei dir sein durften.